Audio Now.
Unser heutiger Werbepartner ist Kia. Elektromobilität liegt im Trend. Aber ist sie etwas für mich? Wie steht es um die Alltagstauglichkeit? Geht das Laden schnell? Reicht die Reichweite? Gibt es genug Ladepunkte? Und kann ich mir so ein Fahrzeug leisten? Viele Fragen, auf die Kia Antworten liefert. Laden so einfach macht wie tanken, Fördermöglichkeiten für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen aufzeigt sowie zukunftsweisende Fahrzeuge bietet. Alle mit der 7 Jahre Kia Herstellergarantie und hohen Reichweiten, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf www.kia.com.
Und da sind wir jetzt auch wieder bei der Fragestellung, ist es eine technische Herausforderung? Nee, das ist so ein Mindset-Problem. Also wenn Sie sagen, wo müssen wir da was ändern? Ein Gesetz, was verbietet, Befindlichkeiten an den Tag zu legen, wäre schon mal ein erster großer Schritt, damit es schneller vorangeht. Das ist mir mal auf so einem englischen Panel in China vor vielen Jahren aufgefallen, als ich dann plötzlich nicht im Deutschen, sondern dann im Englischen das gleiche Wort verwendet habe, nämlich das Wort Hidden Champions, dass wir immer von Hidden Champions sprechen, also als ob wir die verstecken wollen.
Deutschland und die Digitalisierung, wie läuft es da eigentlich? Vor allem auch beispielsweise in den Behörden. Darüber und viel mehr sprechen wir heute bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
Und mein Name ist Andreas Laukert. Über das und noch ein bisschen mehr wollen wir heute das erste Mal mit einer Politikerin sprechen. Und wer eignet sich besser als die Staatsministerin für Digitalisierung? Herzlich willkommen, Dorothee Bär in Berlin.
Hallo, ich grüße Sie beide ganz herzlich.
Hallo, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und Sie brauchen wir natürlich nicht groß weiter vorzustellen. Und das vorab, wir wollen heute nicht über irgendwelche Wahlausgänge oder Kanzlerkandidaturen sprechen. Das ist nicht unser Thema. Uns geht es wirklich um das Thema Digitalisierung. Und da steige ich mal ein mit einem anderen Podcast, den ich gehört habe, Alles gesagt, aus dem Jahr 2019. Und da haben Sie eine ganz lustige Anekdote erzählt, Rohrpost. Die Rohrpostnummer im Bundeskanzleramt. Haben Sie die noch? Gibt es das noch?
Also ich glaube ja. Ich wüsste jetzt, zumindest ist mir nicht vorgelegt worden, dass es irgendwann mal abgeschafft worden wäre. Ich glaube, im Vorzimmer ist immer noch so ein Schrank. Und wenn man den öffnet, sieht man die Rohrpost.
Also läuft noch. Könnte man damit nicht auch ein paar Impfstoffe verteilen? Aber gut, das soll nicht unser Thema heute sein.
Aber was tatsächlich funktioniert, was mir auch der ein oder andere Mitarbeiter sagt, dass sie manchmal, wenn sie Schlüssel vergessen haben, die durch die Rohrpost durchschicken. Das ist ganz praktisch.
Ja, man hat ja so einiges gehört jetzt in der aktuellen Corona-Krise, was ja auch in Behörden nicht so gut läuft manchmal. Ne? Aber bevor wir darüber jetzt noch ein bisschen weiterreden, Sie sind ja auch so etwas Botschafterin für Digitalisierung der Bundesregierung. Und ja, selbst viel aktiv auf Instagram zum Beispiel, ich glaube auch LinkedIn, klar. Wie tief sind Sie denn da drinne so in dem ganzen Tech-Zeugs, also Programmierung und so? Gab es das in der Schule bei Ihnen schon oder später selber beigebracht?
Also ich habe einen Programmierer als Bruder, deswegen habe ich damals zu meiner Schulzeit, als das noch nicht möglich war, weil ich auch auf einem Gymnasium war, was so ein altphilologisches Gymnasium war und ich damals als Teenagerin extrem stolz war, als ich das große Latinum hatte und immer gedacht habe, als mein Bruder mit den ganzen Programmiersprachen kam, dachte ich früher, ich bin die Schlauere. Das hat sich dann irgendwann sehr schnell geändert und er hat sich sehr früh, sehr schnell, sehr viele Programmiersprachen beigebracht. Bei mir ist es wirklich erst im Laufe der Jahre, erst im hohen Alter gekommen, wenn ich jetzt mal mit Schulklassen so Scratch-Beginnerkurse oder Ähnliches mache. Also sehr rudimentär und ich würde mal sagen, eher so auf Grundschulniveau bewegt sich das Ganze. Also dass ich Programmiererin werden könnte, das ist, halte ich für ziemlich ausgeschlossen.
Ja, da gibt es ja inzwischen auch schon so Bootcamps, dass man das in ein paar Wochen schafft. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Aber lassen Sie uns doch mal über Corona und Digitalisierung sprechen. Es gab ja wirklich viel Diskussion um Gesundheitsämter und eigentlich gab es ja zu Anfang des Jahres auch die digitale Patientenakte und so weiter. Man hat trotzdem das Gefühl, es läuft nicht so. Warum?
Ich glaube, dass wir tatsächlich so eine Schere haben, dass wir sehr, sehr gut sind in der Grundlagendigitalisierung, dass wir KI, wenn man jetzt sich anschaut, wenn ich jetzt mal mein eigenes Bundesland hernehme, auch was Quantumtechnologie betrifft, dass wir da wirklich in ganz vielen Bereichen auch mit an der Weltspitze sind in der Grundlagenforschung. Ausgründungen schwierig. Aber was natürlich bei der Bevölkerung wesentlich wichtiger ist, wenn wir jetzt sagen, wir geben so und so viele Milliarden in die Luft- und Raumfahrt, so und so viele Milliarden in die künstliche Intelligenz, in die Quantencomputing, in die Forschung, dann sagen die Leute, ja, aber wieso dauert es so lange, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Anwohnerparkausweis digital möchte? Das heißt, so diese Schere, diese Spreizung zwischen, wie gut sind wir eigentlich an Universitäten, was haben wir für großartige Lehrstühle? Das Entscheidende ist, dass die Alltagsdigitalisierung noch nicht bei allen ankommt, dass wir da noch so große Defizite haben. Und das ist natürlich für ein Land wie Deutschland schon ein Problem, weil diese Hochtechnologie, dafür interessieren sich wenige. Und auch wenn ich jetzt sage, ja, hier für Gigabit-Netze, 5G, dann sagen sie, wir wären ja schon froh, wenn wir mal 3G flächendeckend hätten. Und das ist, glaube ich, die ganz große Problematik, vor der wir stehen.
Sie sprachen ja gerade Ihr Bundesland an, Bayern, da geht es ja um Bayern. Und Bayern hat ja kürzlich die Bayern-App vorgestellt. Ist das, ich will jetzt Bayern nicht hervorheben, aber ist, glaube ich, das erste Bundesland, was in der Größenordnung eine App gemacht hat. Und die Bundesländer sollen ja bis 2022 irgendwann das alle anbieten. Aber wie weit sind wir da? Also ist Bayern jetzt als erstes und jetzt geht es ganz schnell vorwärts, oder?
Also Bayern ist da halt, was die App betrifft, weit. Es gibt aber viele Bundesländer, die da tatsächlich schon sehr stark mit dem Bund gemeinsam arbeiten, übrigens nicht nur Bund und Länder, sondern auch die Kommunen. Das, was Sie ansprechen, ist ja jetzt das sogenannte Online-Zugangsgesetz des OZG. Das heißt völlig richtig, bis 2022 sollen alle Dienstleistungen des Bundes, der Länder, der Kommunen auch digital verfügbar sein. Und es sind ja 575 Verwaltungsdienstleistungsbündel, die wir da haben. Davon sind 115 reine Bundesleistungen. Der Rest teilt sich eben auf Länder und Kommunen. Und sind wir da weit? Ja, wir sind da weit. Wir sind noch nicht komplett fertig, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir auch unseren Zeitplan einhalten können. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir Bundesländer und Bundesministerien als sogenannte Tandems zusammen gespannt haben. Das heißt, ein Tandem macht zum Beispiel den ganzen Familienbereich, die anderen machen Sozialleistungen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt ja schon mit ELFE, den Einfachleistungen für Eltern, begonnen, haben da Familiengeld, Elterngeld, Kindergeld, dass das so mal in einem Bündel ist beispielsweise. Wir haben aber auch schon ganz kurzfristige Erfolge jetzt erzielt, auch im letzten Jahr schon. Also wir haben ALG 2, wir haben die Corona-Überbrückungshilfen ganz, ganz kurzfristig auch gemeinsam programmiert, dann die erweiterte Möglichkeit der Kfz-Anmeldung, BAföG und so weiter und so fort. Also ja, wir sind weit, sind wir schon komplett fertig? Nein. Und vielleicht ein Satz noch, wir haben auch umgestellt, da bin ich sehr dankbar, dass ich da auch sehr eng zusammenarbeite mit unserem neuen CIO des Bundes. Wir haben uns noch mal genau angeschaut, nicht nur diese 575 Verwaltungsdienstleistungsbündel, weil es ja manchmal auch irrelevant ist, ob ich jetzt einfach nur sage, ich habe 20, ich habe 200, ich habe 500, sondern die Frage ist, wie viele Bezieherinnen und Bezieher habe ich? Weil jetzt Elterngeld mehr Leute beziehen, die einen Antrag dafür stellen müssen, als wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen den Antrag auf Bau eines Hochseehafens stellen. Der muss auch mal digitalisiert sein, aber so oft wird der nicht abgefragt. Oder wir haben auch noch so Formulare auf Bau, Antrag auf Bau eines Kernkraftreaktors. Ich glaube, den braucht man in Deutschland nie wieder. Und da haben wir dann tatsächlich geschaut, wie viele Bezieherinnen und Bezieher sind da. Und das ist eigentlich die wesentlich spannendere Fragestellung.
Wenn wir jetzt nochmal auf Corona und Digitalisierung schauen, das heißt ja immer, hat einen Schub gegeben und so, und das ist sicherlich richtig in einigen Punkten, wobei Homeoffice alleine ja noch keine Digitalisierung ausmacht. Schauen wir auf die Gesundheitsämter. SORMAS, die Software ist noch immer nicht in allen Gesundheitsämtern. Einige möchten es auch nicht. Können Sie das verstehen oder ärgert Sie das? Oder müssen Sie da als Staatsministerin dann mal an die Tür klopfen und sagen, Leute, bitte? Oder wie ist das?
Naja, also wir haben natürlich als Bund und als Länder haben wir uns gemeinsam geeinigt auf das sogenannte Kontaktnachverfolgungssystem. Die Länder haben sich ja auch in dem MPK-Beschluss, den wir gefasst haben, auch nochmal verpflichtet, auch die Nutzung von SORMAS dann in den Gesundheitsämtern sicherzustellen. Und wir haben gesagt als Bund, wir stellen die erforderlichen technischen Ressourcen auch dafür bereit. Und die Hauptherausforderung, die Sie ansprechen, ist natürlich, dass teilweise schon vorher die Gesundheitsämter selbst Software und IT-Strukturen entwickelt haben, um da auch so individuelle Arbeitsprozesse nochmal optimal abbilden zu können, dass für einige der Umstieg schwerfällt und die SORMAS-Software für die Kontaktnachverfolgung jetzt auch im ganzen öffentlichen Gesundheitsdienst ist mittlerweile in, ich glaube, 295, also auf jeden Fall in knapp 300 von 375 Gesundheitsämtern auch installiert. Trotzdem hakt der Rollout, da haben Sie völlig recht, weil die Software nämlich überall dort, wo sie auch installiert wurde, verwendet wird. Und da sind wir jetzt auch wieder bei der Fragestellung, ist es eine technische Herausforderung? Nee, das ist so ein Mindset-Problem, dass wir tatsächlich auch gerade in der Verwaltung auch alle überzeugen müssen, dass es auch ein Vorteil ist an der Stelle. Und nochmal vielleicht ein Satz zu dem Thema eigene Entwicklung. Deswegen bin ich ja immer so wahnsinnig dafür. Wir können als Bund ja nicht jeden verpflichten, das dann umzusetzen, sondern deswegen war es ja der gemeinsame Beschluss auch bei der MPK Bund-Länder. Aber was wir schon, glaube ich, wesentlich stärker in der Durchdringung brauchen, ist die Frage der Schnittstellen. Also diese Schnittstellenproblematik, dass selbst wenn auch eigene Systeme entwickelt werden, die dann auch wieder, wie man so schön sagt, als Fränkin ist das schwer auszusprechen, interoperabel, ne? Also dass diese Interoperabilität dann auch tatsächlich gewährleistet ist. Und deswegen, aber ich sage nochmal, das Thema Mindset, und wir haben aber auch, um das Tempo der Digitalisierung zu halten, unterstützen wir jetzt auch als Bund, aber eben gerade auch aus der Verwaltung raus, nochmal auch Fellowship-Programme, ob das jetzt unser Tech for Germany ist, unser Work for Germany ist, damit das Know-how auch unserer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Stelle nochmal gestärkt werden kann, verstärkt werden kann, dass wir auch diese neuen innovativen Ideen auch unserer Fellows direkt auch nochmal eingepflanzt werden, weil wir können nicht immer von allen erwarten, von Ihnen im Journalismus, von den KMUs, von der Industrie, ihr müsst ja alle schneller und besser werden. Es steht und fällt natürlich auch mit der Verwaltung. Und da ist auch noch Luft nach oben, was da innovationsfreundliche Anwendungen und vor allem auch das Akzeptieren, dass ich vielleicht irgendwann doch mal eine Lebenserleichterung davon habe.
Ja, Verwaltung ist ein gutes Stichwort. Heute einen Artikel gelesen und da zitiere ich mal kurz den Wissenschaftler, der da gesagt hat, das war Thomas Meuche, wir arbeiten in der öffentlichen Verwaltung nach dem Bürokratiemodell von Max Weber, das 100 Jahre alt ist. Das vielleicht als Stichwort zu sagen, das sagen ja auch viele Unternehmer, die das Thema Digitalisierung angehen. Ich kann mein Unternehmen nicht einfach so digitalisieren. Ich kann nicht da nur Computer hinstellen und dann ist das digitalisiert, sondern die Strukturen müssen sich ja ändern. Also inwieweit sind die öffentlichen Einrichtungen, also wie viel Strukturänderung braucht es da in Deutschland?
Naja, also wir haben halt da den Punkt, wir bilden ja Deutschland jetzt nicht von der grünen Wiese auf nochmal neu, weil dann würde man sicherlich sich einiges anders überlegen. Also was für mich zum Beispiel völlig überholt ist, ist die Fragestellung nach dem sogenannten Ressortprinzip, was wir haben in der Bundesregierung. Also zu sagen, wir haben hier lauter Silos, die nebeneinander stehen als Ministerien, und wir haben eben nicht das Horizontale, sondern das ist alles vertikal gemacht. Würden wir wahrscheinlich so nie mehr machen, sondern dass man auch natürlich miteinander interagieren kann. Das finde ich eben auch das Spannende. Weil wenn man es mal ganz überspitzt ausdrückt, sobald der Bundespräsident oder irgendwann vielleicht mal eine Bundespräsidentin einer Bundesministerin, einem Bundesminister die Urkunde in Bellevue überreicht, ist es zu spät. Weil dann haben sie quasi diese Ressorthoheit und dann ist es immer so eine Goodwill-Sache. Und dann geht es immer nur darum, dass Menschen bereit sind, miteinander zu arbeiten, aber nicht, weil sie dazu gesetzlich oder per Verordnung gezwungen sind, sondern weil sie es dann auch wollen. Gleichzeitig haben wir aber auch in der Bundesregierung, das ist in den letzten Jahren immer stärker geworden, geteilte Federführungen. Also früher war ja immer so ein Ressort federführend. Jetzt ist es natürlich, weil man sagt, ja, kann ein Thema überhaupt nur in einem Haus aufgehängt sein? Durch Digitalisierung ist es das natürlich längst nicht mehr, geteilte Federführungen. Und wo Menschen sind, Menschen. Und dann gibt es Besitzstandswahrungen, dann gibt es Befindlichkeiten. Und das ist wirklich anstrengend. Also wenn Sie sagen, wo müsste man da was ändern? Ein Gesetz, was verbietet, Befindlichkeiten an den Tag zu legen, wäre schon mal ein erster großer Schritt, damit es schneller vorangeht. Und das ist echt das, was jeden Tag nervt, lähmt, hemmt und warum wir auch so langsam sind und warum wir manchmal so bräsig sind und warum es viel mehr Menschen gibt, die wissen, warum es nicht geht, als dass es dann einfach geht. Und ich habe auch schon mal festgestellt, sobald man immer die Frage stellt, okay, es geht alles nicht. Aber wenn ihr jetzt gezwungen wärt, dass es gehen müsste, was wäre denn dann die Lösung? Und dann kommen schon Lösungen. Aber es ist halt ein wahnsinnig langer Prozess.
Also ein digitales Ministerium muss her, was da eingreift.
Es ist halt wieder ein Silo.
Ressort mehr, ne?
Ja, es ist halt wieder ein Silo. Also ich glaube, dass der Ruf danach groß ist. Manchmal nimmt er jetzt schon wieder etwas ab. Vor 10 Jahren wäre das the next hot shit gewesen. Also wir haben das schon vor über 10 Jahren auch vom CSU-Netzrat und vom CSU-Net gefordert, mal so ein Digitalministerium für Deutschland, da wäre es echt cool gewesen. Aber Wir hinken halt bei allem, was digitale Themen betrifft, auch von der Struktur immer mindestens eine Periode hinterher. In manchen Bereichen zwei Legislaturperioden. Wir sind da nicht schnell genug und es kommt immer alles zu spät. Also ich sag mal an dem Beispiel, als ich angefangen habe, das waren heuer auch 19 Jahre im Bundestag, als ich so digitales Gedöns machen wollte, was von niemandem ernst genommen wurde, da war es nicht möglich. Also da war man ja Netzpolitiker. Da gab es ja das quasi Digitalpolitiker, gerade Netzpolitiker. Und es waren alles neue Medien. Da reden wir teilweise immer noch so von was ganz Neuem. Und da war der einzige Ausschuss, in dem man sich mit den Themen beschäftigen durfte, ein Unterausschuss des Kulturausschusses und der hieß Unterausschuss für neue Medien. In allen anderen Ausschüssen hat das Thema Digitalisierung keine Rolle gespielt, weder im Wirtschaftsausschuss noch sonst irgendwo. Also es hat auch nichts damit zu tun, es war ein bisschen Kultur, das war halt, ja wie gesagt, nichts Seriöses. Und ernst genommen wurde man mit den Themen sowieso überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es war immer eher so, naja, von denen, die es angeblich freundlich mit einem meinen, also wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst, kannst du nie was werden in der Politik, weil das ja auch nichts Klassisches ist. Mhm. Und dann war dieser Unterausschuss irgendwann Geschichte, dann ist irgendwann mal eine Enquete-Kommission eingerichtet worden, die hätte es auch schon eine Periode eher geben können. Und auch dann 2013, als ich dann Staatssekretärin im Verkehrsministerium wurde, da kam dann der Bereich dazu, Verkehr und digitale Infrastrukturen. Das war das allererste Mal 2013, dass das Wort digital überhaupt in irgendeinem Namen vorgekommen ist. Wir haben 2013 Zuschriften weltweit bekommen. Oh, da ist jetzt sowas Digitales da, Wahnsinn. Und man hat sich von der Verwaltung da ewig lang überlegt, wie kürzt man das Haus ab? Wird das D groß geschrieben, wird es klein geschrieben? Also das waren Diskussionen, irre. So, und jetzt reden wir über ein Digitalministerium. Das hätte man auch, wäre auch schon zu spät gewesen, 2017, 2018 spätestens. Und ich glaube, für 2021 ist das eigentlich schon wieder überholt, weil jedes Haus ein Digitalministerium sein muss. Und man kann noch ein bestehendes Ressort vielleicht aufpimpen, aber vielleicht ein Gedanke noch. Sie können sich ja auch, das wissen Sie ja selber als Techies, wenn man sich mal die beiden reinen Digitalministerien anschaut, in Hessen und in Bayern, dann stellt man fest, dass die natürlich auch nicht für alles Digitale zuständig sind. Und die beiden Kolleginnen, die ich extrem schätze, die berichten genau das Gleiche, was ich Ihnen auch sagen könnte. Jede Bürgerin, jeder Bürger beschwert sich, dass die digitale Bildung nicht funktioniert und wir sind alle drei nicht dafür zuständig. Ich schon mal nicht als Bundespolitikerin, die beiden aber auch nicht als Landesministerinnen, weil das auch deren Kultusministerien beispielsweise machen. Also es wird auch nicht die Lösung aller Probleme sein. Und ich glaube, dass die Erwartungen an ein solches Haus so gigantisch sind, dass man da eigentlich die Latte nicht nur reißt, sondern so unten durchpenzeln muss. Limbo oder wie das heißt.
Wir unterbrechen die Folge kurz für unseren Werbepartner Dell Technologies. Von PCs über Server bis zu Cloud- und Finanzierungslösungen. Dell Technologies entwickelt IT-Technologien, die den menschlichen Fortschritt vorantreiben, damit jedes Unternehmen jederzeit auf alles vorbereitet ist. Auch kleinen Betrieben und Startups hilft Dell Technologies, mit den richtigen Lösungen langfristig erfolgreich zu sein. Kostenlose und kompetente Beratung, telefonisch oder per Chat inklusive. Klingt gut? Mehr Infos gibt's unter dell.de/kmu-beratung.
Aber wo Sie schon gesagt haben, the next hot shit sollte ja auch mal sein, Gaia X. Es gab jetzt neulich eine Umfrage vom IW Köln, dass nur 6% der Unternehmen irgendwie wirklich was davon wissen. Und wir hatten jetzt neulich ein Interview mit Hagen Rickmann, dem Geschäftsführer für Geschäftskunden bei der Deutschen Telekom. Und der hat ein bisschen davor gewarnt, dass das Gaia X ein Schicksal ereilen könnte, wie die DE-Mail, also ein Millionenflop werden könnte. Fürchten Sie das auch?
Also es sind, ich glaube, ich darf Ihre Zahl dahingehend korrigieren, dass es nicht die Unternehmen an sich sind, sondern die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ja. Mhm. Und das ist, denke ich, schon ein Unterschied. Das heißt, in der Großindustrie kennt es jeder, aber bei unseren KMUs, da gebe ich Ihnen recht, ist da wirklich viel, viel Luft nach oben, was die Bekanntheit betrifft. Und das ist übrigens nicht nur bei dem Thema, sondern bei allen Themen auch immer etwas, was mich extrem umtreibt, nämlich die Fragestellung nach Bringschuld und Hohlschuld. Was macht die Bundesregierung und wie schaffen wir es, das tatsächlich an den Mann, an die Frau zu bringen? Wir haben KI-Trainer, die der Bund finanziert. Nur kennen das die Unternehmen? Nee. So, und da ist dann tatsächlich immer die Frage, wie schaffen wir es, das auch bekannter zu machen? Mich hat die Zahl auch total geschockt, als ich das gesehen habe. Ich habe dann auch sofort mal Kontakt auch zu meiner eigenen IHK aufgenommen. Also, wie kann man das verbessern, dass überhaupt dieses Konstrukt, und ich finde, der Vergleich mit der E-Mail, der kann nicht hinken, weil er noch nicht mal Beine hat. Also das sind ja wirklich komplette, also es ist ja ganz weit weg, das ist ja ganz anders. Und wir haben ja da wirklich tolle Kooperationen. Und ich finde, was da in einem Jahr vom vorletzten zum letzten Digitalgipfel entstanden ist, nicht nur von der Grundidee, was so diese souveränen Cloud-Systeme betrifft, sondern auch mit den Kooperationen. Eine Sache, die meines Erachtens auch zum Gelingen verdammt ist, weil es meines Erachtens dafür auch noch nicht zu spät ist und weil wir gerade ja auch im letzten halben Jahr, als wir die europäische Ratspräsidentschaft hatten, genau darauf gesetzt haben, nämlich auf europäische Souveränität. Aber in der Tat, die Fragestellung, die ja eigentlich auch dahinter ist, wie schaffen wir es, das Ganze, was gemacht wird, und es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung gar nichts macht, das Ganze bekannter zu machen, ist es wichtig. Und wir müssen natürlich auch in der Entwicklung, auch in der Herstellung von Software, von Hardware insgesamt unabhängiger werden und Handlungsfähigkeit und auch so Fragestellungen wie Entscheidungsfreiheiten auch in der Digitalpolitik noch mal wesentlich stärker machen.
Das wäre auch mein Stichwort. Also wir haben ja nicht technisch, wurde das ja nicht die E-Mail mit Gaia X verglichen, das im Leben nicht. Aber es ging ja genau darum, der Staat hat da tolle Projekte am Start gebracht, sogar auf Gesetzesnormen und so weiter. Und dann benutzt er sie selber nicht mal. Ja, also ich möchte nicht wissen, wie viele Staatsbedienstete mit von mir aus Google Gmail oder sonst was E-Mail schreiben. Warum nicht über die E-Mail? Oder Projekte des Staates, wir wissen alle, oder Sie wissen es wahrscheinlich am besten, wie viel Microsoft-Software wir immer noch frisch dazu kaufen und nicht selber programmieren lassen. Also muss da der Staat nicht noch mehr Eigeninitiative ergreifen? Wenn wir da schon was machen, dann nutzen wir es auch selbst als Staat, als Institution?
Ja, wobei da sage ich auch, dass wir gerade was das Thema Open Source betrifft, finde ich, besser geworden sind, definitiv. Also wir haben ja jetzt auch unsere Agentur Sprint für Sprunginnovationen. Da ist ja auch unser Chef quasi, der Raphael Laguna, auch jemand, der auch den ganzen Open-Source-Gedanken nicht nur einbringt, sondern da auch wirklich ganz großen Wert drauf legt, dass wir an der Stelle besser werden. Ich finde, wir haben bei allen Schwierigkeiten, und die liegen nicht im Anfang begründet, die wir auch mit der Corona-Warn-App hatten, finde ich auch, was die Transparenz betrifft und was das Offenlegen betrifft, sind wir da einen ganz, ganz guten Weg gegangen. Ja, natürlich kann das immer alles noch besser werden, wobei wir auch, was die Verhandlungen auch mit amerikanischen Playern betrifft, ja auch nicht nur zukaufen, sondern manche Dinge werden auch speziell für uns entwickelt, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber in der Tat, dass der Staat dann auch immer versucht, das, was selber auf die Bahn gebracht wurde, zu nutzen, völlig richtig. Und ich darf ja immer auch die IT-Ratssitzungen leiten des Bundes. Da sind genau die Fragestellungen, wenn wir irgendwas Neues aufsetzen, ohne dass ich jetzt aus internen Sitzungen zitiere, aber dass man immer dann auch von den Ressorts sagt, so denken wir da jetzt auch als Staat Gaia X gleich mit. Ist das auch vom Anwendungs-, also das findet tatsächlich in allen Sitzungen statt. So viel kann ich auf jeden Fall sagen.
Vielleicht noch ein Wort zur Sprunginnovationen. Also die Agentur für Sprunginnovationen, Raphael Laguna war auch schon mal bei uns im Podcast. Was erhoffen Sie sich davon? Werden wir dann, mal abgesehen von Flugtaxis, das große Ding dann haben in Deutschland? Also wirklich eine Innovation, die wirklich weiter hinausgeht als jetzt vielleicht eine smarte Brille oder so. Also wirklich was ganz Neues?
Ja, wünschenswert wäre es natürlich. Ich glaube, dass wir immer noch in Deutschland etwas so das MP3-Trauma leiten. Das kann natürlich sein. Deswegen habe ich das ja auch zum Eingang gesagt, dass wir so nicht nur immer an die Grundlagenforschung denken dürfen, sondern dass es auch nicht verboten ist, mal mit einer guten Idee Geld zu verdienen, dass man auch mal die Möglichkeit hat, was ausprobieren zu dürfen, definitiv. Also was da noch kommt, wir sind in manchen Bereichen auch wirklich gut. Also wenn ich nur mal dran denke, auch der ganze Voice-Bereich, da gibt es gute Unternehmen, die wir haben. Sie haben jetzt Urban Air Mobility angesprochen. Da sind wir auch, was die Regulatorik betrifft, auch auf europäischer Ebene sehr, sehr gut. Auch immer in Gespräch mit der EASA, wo ich ein größeres Entgegenkommen noch feststelle als bei der FAA in den USA. Also da gibt es ganz gute Beispiele. Wenn wir jetzt schon wüssten, was das nächste große Ding ist, dann wären wir wahrscheinlich, würden wir beide vielleicht oder wir drei nicht mehr unsere Jobs machen, ich weiß es nicht. Aber, oder ich sag mal, auch wenn man jetzt sieht, wie jetzt bei dieser Mars-Mission auch Sensorik, Photonik auch aus Deutschland dabei ist, dann müssen wir uns bei so vielen Bereichen gar nicht so wahnsinnig verstecken. Ich glaube, wir sind wahnsinnig schlecht im Vermarkten, auch weltweit. Ich erlebe das auch, wenn ich mit meinem französischen Kollegen irgendwo in USA oder in China auf dem Panel bin, dann haben die auch schon immer von ihrer Regierung ding, 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 egal ob es stimmt oder nicht, aber auf jeden Fall marketingtechnisch sind die da gut dabei, was sie alles machen, was sie alles können. Andere Länder verkaufen sich so gut und es ist weniger dahinter. Und was machen wir? Das ist mir mal auf so einem englischen Panel in China vor vielen Jahren aufgefallen, als ich dann plötzlich nicht im Deutschen, sondern dann im Englischen das gleiche Wort verwendet habe, nämlich das Wort Hidden Champions, dass wir immer von Hidden Champions sprechen, also als ob wir die verstecken wollen. Dabei müssen wir sie ja eigentlich, wir stellen die in Schaufenster Champions nennen. Und das ist auch so eine typisch deutsche Geschichte, glaube ich.
Ja, bevor wir, ja, das mit dem Nichtverkaufen, ja, das haben wir fast in jedem Gespräch bei uns. Wir hatten letztens den CEO der von Ariane Group, wenn jeder als europäische Land seine Satelliten mit Ariane-Raketen hochschießen würde, wäre die Ariane-Gruppe ein Stückchen weiter. Also überall das gleiche Thema. Und wir müssen selbst uns am besten nutzen.
Genau. Jetzt kommen wir aber schon zur letzten Frage. Wir fragen immer nach einer Schulnote. Also sehr gut bis ungenügend. Sie haben ja Kinder, also mit den Schulnoten kennen Sie sich ja gut aus. Wie würden Sie jetzt Deutschland bewerten, wenn es um Digitalisierung der Behörden geht?
Ja, würde ich sagen, ja. Vielleicht.
Welche Schulnote würden Sie dem Ganzen geben? Da.
Ehrlich.
Ich habe in der 9. Klasse beschlossen, nicht Lehramt zu studieren.
So, einmal.
Ich komme aus einer sehr großen Lehrer- und Lehrerinnenfamilie. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass man das da stärker differenzieren muss. Ich bin ja dankbar, Sie haben völlig recht. Ich habe gerade bei 3 Kindern 3 Zwischenzeugnisse bekommen, dass da nicht nur reine Schulnoten stehen, die sind zwar alle 3 auf staatlichen Schulen, sondern dass dann auch im Erklärtext etwas mehr dahinter steckt. Wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, in unterschiedlichen Bereichen, es ist befriedigend oder gerade noch ausreichend. Also wahrscheinlich würde ich weder ein sehr gut noch ein ungenügend geben, aber dann auch eben sehr durchdifferenziert. Mhm. Und vielleicht kann man da auch noch mal nicht nur sagen, wir haben uns stets bemüht, sondern die Fortschritte sind tatsächlich erkennbar. Und noch ein Projekt vielleicht zum Abschluss. Wir sind jetzt wahnsinnig weit gekommen in nur wenigen Wochen bei einem Thema, was ich jetzt seit 3 Jahren treibe und jetzt endlich so viele Verbündete habe, dass es gut funktioniert, nämlich das Thema EID, dass wir die ersten Anwendungsfälle für eine EID jetzt noch in Deutschland auch im ersten halben Jahr des Jahres 2021 haben werden, also auch noch innerhalb dieser Legislaturperiode. Und da würde ich sagen, sind wir auf einem sehr guten Weg.
Viele Themen, wir müssen uns noch mal treffen, Frau Bär.
Genau. Gerne wieder.
Aber für heute erstmal vielen lieben Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch, hat Spaß gemacht.
Audio Now.